Ich lese ab Vers 1. Danach war das Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, und 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit irgend er behaftet war. Zunächst bis dahin. Wir haben also gesehen, nach der Einleitung des Johannesevangeliums, Kapitel 1 bis 18, kommt der zweite Teil, der gruppiert ist um das Passa 29 herum, 1,19 bis zum Ende von Kapitel 4. Jetzt kommt der dritte von 7 Teilen im Johannesevangelium und das ist das ganze Kapitel 5. Und was hier berichtet wird, ist gruppiert um das Laubhüttenfest im Herbst 30 herum. Und zwar habe ich bereits erklärt, in Vers 1 sagt das klare Zeugnis des Mehrheitstextes, im Gegensatz zum Minderheitstext von Nestle Aland, danach war das Fest der Juden. Und ich habe ja bereits erklärt, das Fest im Alten Testament, Ha-Chag, das bezeichnet das Laubhüttenfest. Und warum ist es nicht das Laubhüttenfest 29? Wir hatten ja im Teil davor gruppiert um Passa 29. Warum jetzt nicht eben Laubhütten 29? Nun, der erste Mordversuch der Führerschaft gegen den Herrn Jesus fand statt im Frühjahr 31. Und das habe ich ja gezeigt aus Lukas 6, wo der zweiterste Sabbat erwähnt wird. Ich habe ja erklärt, dass das eine Bezeichnung ist für einen bestimmten Sabbat im Zusammenhang mit dem Passafest. Dort sind wir ein Jahr weiter in der Zeit des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Also dort in Lukas 6 geht es um Passa 30, die Zeit um Passa 30. Und dort lesen wir dann von einem Mordanschlag in der Synagoge, wo der Herr Jesus einen Mann mit einer dürren Hand heilt. Dort wird einfach gesagt in Lukas 6, dass sie berieten, was sie mit ihm tun sollten. Aber in der Parallelstelle, ich gehe das noch an, weil das habe ich damals, als ich das kurz ausgeführt habe, gar nicht genau gezeigt. Schlagen wir auf, Markus 3, und zwar Verse 1 bis 3. Da geht es um diese Heilung am Sabbat in der Synagoge. Ein Mann mit dürren Hand, das ist eine Hand, die eben nicht bewegt werden konnte, ja, unbeweglich war. Und man beachte, im Abschnitt davor, Schluss von Markus 2, da geht es eben um diese Geschichte, die Jünger gehen durch die Kornfelder. Und diese Geschichte wird in Lukas 6 datiert auf der zweiterste Sabbat. Das ist eben, wie wir das gesehen haben, ein Sabbat, gerade nach dem Passafest. Und jetzt Markus 3, Vers 6. Und die Pharisäer gingen sogleich hinaus und hielten mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Das war also Frühjahr 30. Und da wurde der erste Mordanschlag oder Mordgedanke so klar beschlossen. Nun, wir werden gleich sehen, Johannes 5. Da geht es bereits darum, dass sie den Herrn Jesus töten wollen. 5 Vers 18, ich greife jetzt voraus. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Also wenn das Laubhüttenfest im Jahr 29 wäre, wäre zu früh, denn der erste Mordbeschluss kommt erst um die Zeit von Passa 30. Und das macht klar, hier sind wir im Herbst beim Laubhüttenfest des Jahres 30. Und es ist ganz erstaunlich, wie Johannes hier detailliert beschreibt, wo das war. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Wie genau gesagt, wo? Hier sehen wir auf dem Bild Jerusalem im Jahr, in der Zeit 29 bis 32, der Zeit des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus. Übrigens, die ganze Stadt wird hier geprägt von dem Tempelplatz. Er nahm den 10. Teil von der gesamten Stadtfläche ein. Also schon grandios. Und jetzt sehen wir hier das Kidron-Tal, das den Tempelberg, der in der Bibel Zion heißt, trennt von dem Ölberg, da im Osten der Stadt. Übrigens, heute nennt man den Hügel hier, den Nachbarhügel des Tempelberges, in Jerusalem Zion. Auch das Zionstor in Jerusalem, das ist auf diesem Nachbarhügel. Aber das ist eine nachbiblische Bezeichnung. Erst seit 100 nach Christus ist belegt, dass dieser Berg Zion genannt wird. Und immer wenn in der Bibel gesprochen wird über Zion, dann ist das hier dieser Tempelberg mit einem langgezogenen Südabhang bis nach Siloa, zum Teich Siloa da unten. Von dem wird noch die Rede sein im Zusammenhang mit Johannes 9. Also, das ist der Tempelberg und der heißt auch Moria. Moria, Zion, das ist in der Bibel derselbe Berg. Ja, also ganz im Süden, da ist der Teich Siloa und das Ritualbad Siloa. Aber ganz auf der Nordseite, dort war der Teich Bethesda. Also im Süden Siloa, im Norden Bethesda. Und Johannes erklärt ganz genau, nahe bei dem Schaftor. Nun hier sehen wir den Tempelplatz damals von Norden hier abgebildet. Und dieses Tor hier ist das Schaftor. Warum ist das so? Weil man von Norden her die Schafe, die Opfertiere, auf den Tempelplatz führte. Der Haupteingang für die Leute war auf der Südseite. Also genau auf der anderen Seite. Und dieser Eingang hieß die Schöne Pforte. Die ist bekannt aus der Bibel, Apostelgeschichte 3, wo der Gelähmte saß am Eingang der Schönen Pforte, nicht wahr? Und das Schaftor ist also das Tor, über das man die Schafe und auch die Ziegen, auch die Stiere und die Tauben auf den Tempelplatz brachte. Und übrigens, der Jesus nimmt auf dieses Tor Bezug, aber da kommen wir dann im Zusammenhang mit Johannes 10 noch darauf. Er sagt, ich bin die Tür der Schafe. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Dann nimmt er Bezug auf dieses Tor im Tempel, wo der Sünder gewissermaßen mit dem unschuldigen Stellvertreter, dem Opfer, hineinkam, um so auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers von Gott Vergebung zu bekommen. Und Johannes erklärt uns also ganz genau, wo das war. Und das ist interessant, denn so im 19. Jahrhundert haben liberale Theologen das in Frage gestellt, das Johannesevangelium ist überhaupt nicht historisch und das sei auch viel, viel später geschrieben worden, gar nicht von Johannes. Und man sieht auch, er kennt überhaupt nicht die Gegebenheiten in Jerusalem. Oh, wenn jemand 2000 Jahre später meint, er wisse es besser. Ja, und es brauchte halt seine Zeit, bis man den Teich Bethesda entdeckte und ausgrub. Aber eben im 19. Jahrhundert gab es diese Zeit, als man das überhaupt nicht wusste. Und dann hat man Johannes Fehler unterschoben. Und so ist das ständig gegangen in der Geschichte der Bibelkritik. Wenn Gelehrte etwas nicht wussten, dann sagten sie nicht, wir wissen nicht, sondern die Bibel ist falsch. Und ständig. Also ich könnte mal einen Vortrag machen über all solche Beispiele und wie das dann nachher später geklärt worden ist. Es ist eine Geschichte von Irrtümern. Und darum soll man sich durch liberale Bibelkritik nie beeindrucken lassen. Und die haben sich ständig geirrt. Das sind also wirklich nicht die Leute, denen man Vertrauen schenken soll. Aber wir können einfach am Wort festhalten. Ja, so wie das Luther gedichtet hat. Eine feste Burg ist unser Gott. Und dann in einer weiteren Strophe heißt es, das Wort sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Einfach das Wort so stehen lassen, wie es hier steht. Und da muss man nicht extra noch Dankeschön sagen. Ja, wenn man liest, es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Und genau dort in der Nähe vom Schaftor, das können wir heute genau lokalisieren, ist auch heute eine Gasse mit einem Tor, das auf den Tempelplatz führt. Ja, wenn man auf der sogenannten Via Dolorosa ist, dann abzweigen und dieses Tor führt dann direkt auf den Tempelplatz, genau da, wo das Schaftor war, von Johannes 5. Und jetzt etwas Interessantes. Wenn man eine Linie zieht von dem Schaftor durch den Felsen, der heute im Felsendom ist, aber hier der Boden des Allerheiligsten war, das ist das Allerheiligste, hier, da ist der Fels drin und im Zentrum des Felsens gibt es eine Vertiefung, wo Salomo die Bundeslade hinsetzte. Nach 1. Könige 8 hat er dort einen Platz gemacht im Allerheiligsten, um die Lade des Bundes dahin zu setzen. Die kann man eben noch sehen, ich habe sie gesehen. Und jetzt eine Linie vom Schaftor durch den Felsen und dann gelangt man genau zur schönen Pforte. Fantastisch, nicht wahr? Und eben noch etwas. Wir werden sehen, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Gelähmten, der geheilt wird am Teich Bethesda, mit dem Blinden, von Geburt an Blinden, der geheilt wird im Teich Siloah. Ja? Und wo war dieser Blinde, als der Herr mit den Jüngern ihn antraf? Der war eben gerade dort bei der schönen Pforte. Ich zeige das in Johannes 8, 9 meine ich. In Johannes 9 wird der Blindgeborene beschrieben, aber am Schluss von Kapitel 8 kommt der Herr Jesus aus dem Tempel hinaus. 8, Vers 59, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Der offizielle Aus- und Eingang für das Volk war im Süden durch die schöne Pforte. Vers 1 von Kapitel 9. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und der wird dann geschickt zum Teich Siloah, Vers 7. Geh hin, wasche dich im Teich Siloam, was übersetzt wird, gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Also dieser Zusammenhang zwischen Schaftor und schöne Pforte. In einer Linie durch das Allerheiligste gezogen mit dem Felsen. Ist fantastisch. Da in der Nähe beim Schaftor haben wir den Gelähmten in Bethesda, beim Teich Bethesda. Und da im Süden haben wir den Blindgeborenen, der dann im Teich Siloah die Augen auswäscht und geheilt wird. Übrigens, das war ganz einfach für diesen Mann. Es braucht einfach Glauben und Gehorsam gegenüber dem Wort, bevor er etwas sehen konnte. Der Jesus sagt dort beim Ausgang der schönen Pforte, geh nach Siloah. Und von dort aus gab es eine Treppe, die eben nach Süden runterging. Sieht man das hier im Modell? Da sind wir bei der schönen Pforte. Das ist das Zweifachtor. Hier das Dreifachtor war ein Eingang für die Priester. Aber hier das Zweifachtor im Süden, die schöne Pforte. Da ist der Herr herausgekommen mit den Jüngern. Sie sehen da den Blindgeborenen, diesen Bereich. Und der Blindgeborene wird dann geschickt, geh nach Siloah, diese Treppe runter und wasche dich. Da wird er sehen, da im Ritualbad von Siloah. Das ist der untere Ausfluss der Siloah-Teich und das Siloah-Ritualbad. Gerade am Ausgang des Hiskia-Tunnels, für die, die schon mal durch den Hiskia-Tunnel gegangen sind. Beim Ausgang war also dieses Ritualbad und unten der große Siloah-Teich. Und er hat sich da in Siloah gewaschen. Aber sieht man diese Straße? Das erklärt, das war ganz einfach für den Blindgeborenen. Er musste einfach da die Treppe runter, aber gehorsam sein. Und er musste dem Wort glauben und dann kam das Zeichen, das Wunder. Ja, und darum sehen wir schon, es gibt da einen besonderen Zusammenhang zwischen Johannes 5 und Johannes 9. Und wir werden staunen über die Parallelen, genauso wie bei Samariterin und Nikodemus. So geht das weiter. Also nahe beim Schaftor war ein Teich. Jetzt sind wir bei den Überresten von Bethesda. Bethesda heißt auf Aramäisch bzw. Hebräisch Bet Chesda, Haus der Gnade. Das Haus der Gnade. Und das war so ein Teich. Aber was man hier sieht, in großem Maß, diese Ruinen stammen von einer byzantinischen Kirche. Die Byzantiner, die haben viel gebaut im 4., 5. Jahrhundert im Heiligen Land. Überall, wo sie wussten, das waren biblische wichtige Städte, da haben sie byzantinische Kirchen hingebaut. Und heute in der Archäologie sind byzantinische Kirchen sehr wichtig. Denn wenn man die entdeckt, ist das oft eine Hilfe, um dann biblische Orte wieder neu zu entdecken. Weil die damals einfach mehr wussten, als was, wie ich zum Beispiel gesagt habe, zum Beispiel liberale Theologen im 19. Jahrhundert wussten. So ist das also eine Hilfe. Es sind da zwei Becken entdeckt worden und genau in die Mitte dieser zwei Becken wurden diese Gebäulichkeiten der Byzantiner hineingebaut. Was man hier sieht, das ist das südliche Becken und auf der anderen Seite ist das nördliche Becken. Es sind zwei Becken. Aber hier wird einfach gesagt, ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und fünf Säulenhallen hat. Wie geht das, fünf Säulenhallen? Beim Teich. Ein Teich mit fünf Säulenhallen. Ja, da konnte man früher ein bisschen drüber hirnen und Achseln zucken. Hier habe ich versucht, zeigen, wie ein Teich aussieht. Ja? Wie könnten wir da Säulenhallen anordnen? Ja, ich will mal sagen, entlang jeder Seite, nicht wahr? Bei einem Rechteck. Da haben wir vier Säulenhallen. Und wenn wir noch in der Mitte eine Säulenhalle bauen, dann gibt es zwei Becken, aber quasi ein Teich mit zwei Becken. Ja? Das ist der Teich Bethesda, der fünf Säulenhallen hatte. Eins, zwei, drei, vier und in der Mitte fünf. So geht das. Und in diesen Säulenhallen gab es ganz viele Kranke, Blinde, Lahme, Dürre, also die irgendein Arm oder ein Glied des Körpers nicht mehr bewegen konnten. Und jetzt wird erklärt, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Aber das steht nicht in allen Bibeln, stimmt's? Oder haben das alle? Ja, wer hat's nicht? Hand hoch. Ja, ihr habt alle gute Bibeln. Die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit irgend er behaftet war. Es ist eben so, ab Vers 3, die auf die Bewegung des Wassers warteten, bis hier Schluss von Vers 4, das fehlt im Minderheitstext. Nestle Aland lässt das weg. Das ist sehr typisch, der Nestle Aland Text, also dieser besonders in Ägypten belegte Text, der zeichnet sich aus durch Kürzungen. Also meistens ist der Text kürzer als der Mehrheitstext. Es war also sehr üblich, dass sie vom Wort weggenommen haben. Es wird uns ja gewarnt in Offenbarung 22, man darf zum Wort nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Aber diese Minderheitshandschriften, die nahmen oft weg. Wir werden dann noch sehen in Johannes 8, der ganze Bericht über die Ehebrecherin, 7,53 bis 8, Vers 11, fehlt. Nestle Aland weist den aus als unecht, sei später hinzugefügt worden. Und wir werden sehen, Wunderschätze im Johannesevangelium, die beweisen, warum dieser Abschnitt genau an dieser Stelle unbedingt rein muss. Weil die Struktur, diese wunderbare Struktur, wo wir schon einiges entdeckt haben, im Johannesevangelium zerstört wird, wenn man diese Verse weglassen würde. Ja, und darum, in vielen Bibeln sind diese Verse zwar drin, aber in Klammern gesetzt zum Beispiel, mit einer Fußnote, die ältesten Handschriften haben das nicht, ist wahrscheinlich eine spätere Hinzufügung oder irgend so. Da muss man sich gar nicht beeindrucken lassen, einfach das zur Kenntnis nehmen und klar wissen, das gehört dazu, denn der Mehrheitstext hat das. Es gibt noch eine ganz kleine Gruppe von Handschriften, auch Minderheitshandschriften, von denen spricht man gar nicht. Weil das ist für alle klar, dass die nicht echt sind. Dieser Text wird genannt der sogenannte westliche Text. Und zum Beispiel die große Handschrift mit dem Buchstaben D ist ein wichtiger Vertreter dieses Textes. Und der westliche Text zeichnet sich aus durch Zusätze. Also, dass da breiter hinzugesetzt wird. Genau das, was man auch nicht soll, nach Offenbarung 22. Nichts hinzufügen, nichts hinwegnehmen. Aber der Mehrheitstext, das ist der mittlere Text. Ja? Zwischen den Texten, die hinzufügen, und denen, die wegnehmen, das ist der Mehrheitstext. Und in dem Zusammenhang noch eine ganz interessante Beobachtung. Das Neue Testament ist ja der best überlieferte Text aus der Antike auf Griechisch. Es gibt keinen Text, der so, eben mit fast 6000 Handschriften überliefert ist. Und Handschriften wirklich über die Jahrhunderte hinweg belegt. Nicht nur aus einem Jahrhundert, sondern zweites Jahrhundert. Gewisse Handschriften werden sogar von gewissen Gelehrten auf erstes Jahrhundert datiert. Zweites, drittes, viertes, fünftes, bis ins 16. Jahrhundert, wo dann der Buchdruck kam. Und dann war es nicht mehr wichtig, dass man von Hand abschrieb, sondern konnte man einfach nachdrucken. Ja, und so ist das Neue Testament also überliefert. Aber ein Beispiel von einem außerbiblischen Text, der auch sehr gut überliefert worden ist, das ist von Homer, Ilias und Odyssee, also die griechische Mythologie. Und da haben Gelehrte natürlich intensiv daran gearbeitet, die sich eben für die griechische Antike interessieren. Und die haben festgestellt, es gibt drei Texttypen. Es gibt den Text, der verkürzt. Das ist ein intellektueller Text, also von speziellen Intellektuellen, die überall ein bisschen abgekürzt haben. Und dann gibt es noch einen volkstümlichen, verlängerten Text. Aber der richtige Text, das ist der mittlere Text. Und das ist ganz interessant, weil diese Leute, die, normalerweise interessieren die sich nicht für das Neue Testament. Also das sind verschiedene Leute, die da und dort arbeiten, gewöhnlich. Und die haben dort festgestellt, es ist interessant, wir haben drei Typen. Erweitert, verkürzt, aber der mittlere ist richtig. Und jetzt muss man sagen, beim Neuen Testament ist es genau gleich. Da gibt es auch einen Minderheitstext natürlich, der Zusätze hat, und einen Minderheitstext, der Abstriche hat. Und das, was die große Masse der Handschriften überliefert, das ist der mittlere Text. Und hier, das gehört also dazu, diese Erklärung. Und das ist auch ganz wichtig, denn wenn man das weglässt, sieht man da quasi, die sind in diesen Hallen, und dann lässt man Vers 4 weg, aber dann steht doch in Vers 5, es war aber ein gewisser Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Merkt man, irgendwie ist etwas, man sollte als Erster da rein, aber kommt nicht raus, was? Ja, das wird eben dort erklärt in diesen Versen, dass eben in gewissen Zeiten kam ein Engel und hat ein Wunder bewirkt, das quasi eine Gnadenerweisung Gottes gegenüber seinem irdischen Volk war in dieser Zeit. Nicht ständig, sondern ab und zu ist das geschehen. Und es gibt noch weitere solche Wunder, die vor 2000 Jahren in Israel geschehen sind, die überliefert werden. Zum Beispiel das mächtige Nikanor-Tor. Das war aus Bronze, aus korinthischer Bronze, und es galt als das schönste Tor des Tempels, schöner als die anderen Tore waren aus Silber und Gold. Aber das war so schön gearbeitet, ein mächtiges, starkes, schweres Tor. Viele Priester brauchten es, um es jeweils überhaupt öffnen zu können. Das war das Durchgangstor vom Frauenvorhof in den innersten Vorhof. Und vor dem Nikanor-Tor waren 15 halbkreisförmige Treppen, ich werde noch Bilder zeigen später. Und auf diesen Treppen stand der Priesterchor und das professionelle levitische Orchester bei den großen Festtagen wie Passa, Pfingsten, Wochenfest und Laubhütten und haben dort die Psalmen aufgeführt. Und eben dieses mächtige Nikanor-Tor, kurz vor 70 nach Christus, hat sich das, schreibt der Talmud, berichtet der Talmud, von selbst geöffnet. Und das war ein Schock in Israel. Also ein Tor, das so schwer zu öffnen ist, das öffnet sich von selbst. Und ein Rabbi, der zitiert wird im Talmud, der zitiert Sacharja 11 und sagt, ich weiß, was das bedeutet. Sacharja 11. Und er sagt, das bedeutet, dass der Tempel bald untergehen wird. Und das kam dann im Jahr 70. Und bis heute ist der Tempel weg. Kein jüdischer Tempel mehr. Und zwar heißt es in Sacharja 11, Vers 1, öffne deine Tore, Libanon, und Feuer verzehre deine Zedern. Heule, Zypresse, denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Heult, Eichen Baschans, denn der unzugängliche Wald ist niedergestreckt. Lautes Heulen der Hirten, denn ihre Herrlichkeit ist verwüstet. Nun, man hat den Tempel Libanon genannt. Und zwar, weil das heißt der Weiße. Ja? Libanon heißt der Weiße. Und der Tempel war der Ort, wo man Vergebung bekam durch das Opfer. Am Altar, der immer weiß gestrichen wurde, der Altar. Und man hat eben viel Zedernholz aus dem Libanon verwendet für den Bau des Tempels und natürlich auch anderes Holz. Und jetzt heißt es hier, öffne deine Tore, Libanon, und Feuer verzehre deine Zedern. Und dann heißt es in Vers 3, lautes Heulen der Hirten. Die Hirten in Sacharja 11, das sind die Führer des Volkes Israel. Dann wird aber hier in Kapitel 11 dann weiter der Herr beschrieben, der Israel hütet als Hirt. Aber es wird dann gesagt, die Herde wurde seiner überdrüssig, wollten ihn nicht mehr. Und dann sagt er, gut, wenn ihr nicht mehr wollt, dann gebt mir den Lohn, 30 Silberschekel. Die Verwerfung des Messias. Und dieses Kapitel wird so geöffnet, eröffnet, öffne deine Tore, Libanon. Und der Talmud berichtet, kurz vor 70 war das. Das Nikanot öffnete sich und man erkannte, das ist Sacharja 11. Jetzt kommt es zum Untergang. Und tatsächlich im Frühjahr 70, um das Passa herum, kam die römische Armee, sie schloss den Belagerungsring, 140 Tage Krieg, mehr als 1 Million Juden sollen ums Leben gekommen sein, nach Josephus Flavius, und Tausende wurden gekreuzigt rund um Jerusalem, fast 100.000 dann abgeführt in die Kriegsgefangenschaft. Der Tempel wurde dem Erdboden gleichgemacht und mit Feuer vernichtet. Ja, das war also auch so ein Zeichen, man muss sagen, ein Gnadenerweis an Israel, um zu warnen. Das wären noch die letzten Tage gewesen, um Buße zu tun. Nicht wahr? Und so ist das ein weiteres Beispiel. Es gibt noch mehr Beispiele. Und auf diesem Hintergrund überrascht das eben nicht das, was da in Bethesda geschehen ist. Und wie man da Heilung erfahren hat. Die Römer haben im Jahr 70 Jerusalem zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. Aber dann wurde Jerusalem in der Folge wieder neu aufgebaut. Und es kam zu einem zweiten Aufstand gegen die Römer. Und zwar unter der Anführung von einem falschen Messias namens Bar Kochba, Sternensohn. Und die haben sich gegen Rom erhoben. Das führte zu einem Krieg 132 nach Christus bis 135. Und da war Hadrian so wütend gegen das jüdische Volk. Man meinte wirklich im Jahr 70, jetzt ist aus, jetzt ist die Revolution zerschlagen. Aber ein Volk, das leben will, stand nochmals auf. Und es kam zu diesem Krieg, in dem nochmals etwa 1 Million Juden ums Leben gekommen sind. 500.000 durch die Kriegsereignisse, die weiter durch Hunger und Seuchen. Ja, und 135 war Jerusalem wieder dem Erdboden gleich. Und dann hat Hadrian selber Jerusalem wieder aufgebaut. Und zwar als eine judenreine Stadt, um bewusst einen Ausdruck der Nazis zu verwenden. Er hat den Namen Jerusalem gelöscht und nannte die Stadt Elia Capitolina. Capitolina, das verweist auf das Kapitol, diese Festung in Rom, zur Ehre der Götter und besonders des Zeus. Und man hat auf dem Tempelplatz, da wo das Allerheiligste war, einen Zeus-Tempel gebaut. Den Tempelplatz gepflügt und diesen Zeus-Tempel gebaut. Und Juden durften die Stadt nicht mehr betreten. Und dann, um die Juden zu ärgern, wo er nur konnte, hat er eben beim Allerheiligsten einen Zeus-Tempel hingebaut. Um die messiasgläubigen Juden zu ärgern, hat er bei Golgatha darüber einen wahrscheinlich Venus-Tempel gebaut und in Bethesda, wo man Heilung erfuhr, einen Esculap-Tempel. Esculap ist der Gott der Medizin. Und das zeigt wieder, eben in Bethesda, das war der Ort der Heilung. Und dann hat er es einfach heidnisch gemacht, der Gott, dem Gott der Heilung geweiht. Und in Bethlehem, in dieser Hirtenhöhle, man hat ja dort viele natürliche Höhlen, die die Hirten oft kombiniert haben, hinten Höhle, vorne ein Haus angebaut, also als Stall. Und bei der Höhle, wo man damals noch wusste, das war der Geburtsort des Erlösers. Dort hat er einen Adonis-Tempel hingebaut. Und Adonis ist in der Mythologie der Gott, der starb und wieder auferstand. Merkt man also die Bösartigkeit, die sich dahinter verbirgt, die Boshaftigkeit. Aber eben das erkläre ich jetzt einfach so, um zu zeigen, Bethesda, das war ein besonderer Ort der Heilung. Jetzt haben wir schon einiges gelesen. Und zwar haben wir gesehen, da war unter all diesen leidenden Menschen einer, Vers 5, der war 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Und zwar, er war gelähmt. Und er war, was war er, ein Paraplegiker oder ein Tetraplegiker? Ja, das Wort kommt ja nicht vor, aber ein Paraplegiker ist jemand, der gelähmt ist von hier runter. Und Tetraplegiker ist, wenn man gelähmt ist, bis hier oben. Und was war er? Dann hätte er aber nicht sagen können, wenn er Tetra gewesen wäre, dann hätte er nicht sagen können in Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Also der war nur bis da gelähmt und konnte mit den Händen, konnte er sich so hinroppen. Ja, aber als Tetraplegiker hätte er gar nicht kommen können. Also war wirklich halb gelähmt. Und das 38 Jahre schon. Und jetzt ist man erstaunt, der Herr Jesus sagt zuerst eine Frage. Willst du gesund werden? Vers 6. Warum? Wenn einer 38 Jahre gelähmt ist und das ist verbunden mit so viel Schmerz, mit so viel Leiden und bei diesem Menschen noch, er sagt, ich habe niemanden. Einsamkeit. Dazu, wir sehen, wir haben hier ein Schicksal nach dem anderen. Diese Frau, die eine glückliche Ehe wollte, Johannes 4, und einfach kein Glück fand in der Beziehung zu einem Mann. Und jetzt hier einer, der sagt, gelähmt, und ich habe niemanden. Und dann kommt der Herr Jesus und stellt die Frage, willst du gesund werden? Und mir ist das so richtig aufgegangen, was diese Frage bedeutet, als ich einmal mit einem schwer Drogensüchtigen gesprochen habe. Ich glaube, es war Heroin. Und ich habe ihm versucht, das Evangelium zu erklären und der sagt, ich möchte gar nicht frei werden. Es gefiel ihm so. Aber man ist wirklich im Elend, im Dreck mit Heroin. Und er sagt, ich möchte gar nicht. Ja, was ist dann? Es gibt Menschen, die gefallen sich irgendwie in ihrer Not. Die möchten gar nicht eine Änderung. Und darum ist die Frage ganz wichtig. Möchtest du gesund werden? Und wir können eben Menschen evangelisieren manchmal und die wollen einfach nicht. Warum nicht? Weil sie nicht wollen. Ja, Menschen sind nicht geschaffen worden als Marionetten, sondern als Personen. Und Gott hat jedem Menschen einen Willen gegeben. Und er muss wollen. Und so war das auch bei den Engeln. Die Engel sind auch keine Marionetten. Die wurden alle erschaffen von dem Sohn Gottes, wissen wir, aus Kolosser 1, Vers 16. Und jeder Engel in seiner erhabenen, in seinem erhabenen Wissen, wie 2. Petrus 2 sagt, die sind stärker und eben haben größere Kenntnis als die Menschen, die mussten in diesem großen Wissen entscheiden, lehne ich mich mit Luzifer auf gegen Gott oder bleibe ich treu? Und das war ihre Entscheidung. Ein Drittel der Engel haben sich entschieden, wir gehen weg. Und zwei Drittel sind geblieben. Und bei den Menschen ist das eben auch so, dass Gott jedem Menschen einen Willen gegeben hat und Gott spricht den Willen des Menschen an bei der Bekehrung. Willst du gesund werden? Und es gibt Menschen, die sagen nein. Es gibt Menschen, die sagen ja. Aber es ist ihr Fehler. Und jetzt noch eine Überraschung. Ich habe ja erklärt, dass das Johannesevangelium eigentlich eine Kampfschrift ist gegen die Gnostiker. Diese Irrlehrerbewegung, das war nicht eine Organisation, sondern es war eine Bewegung, ja, unter solchen, die sich Christen nannten, die haben gelehrt, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen, sondern hat nur einen Scheinleib gehabt. Und sie haben auch die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet und seine ewige Sohnschaft aktiv geleugnet. Darum steht in 1. Johannes 2, wer ist eben der Lügner, wenn nicht der, welcher den Vater und den Sohn leugnet? Und sie haben damit den ewigen Vater und den ewigen Sohn geleugnet und die Gottheit des Herrn Jesus geleugnet. Und dann wird auch dort erklärt, das ist der Antichrist. Gewissermaßen der Geist des Antichristen. Und das war eben die Lehre dieser Gnostiker. Und diese Gnostiker lehrten auch eine totale Prädestination. Der gnostische Gott habe alles bestimmt, von Anfang an. Nichts ist Zufall und nichts ist dem Willen des Menschen überlassen. Und sie lehrten, es habe einen Fall gegeben der Menschheit, und zwar schon vor ihrer Geburt. Da hätten die Seelen schon existiert und die Seelen seien gefallen. Und der Fall war, dass sie dann mit einem Körper aus Fleisch verbunden wurden. Und die Erlösung ist, dass man frei wird von diesem körperlichen Gefängnis und das rein Geistige da oben durch höhere Erkenntnis finden würde. Und sie haben gelehrt, der gnostische Gott hat bestimmte Menschen zuvor bestimmt, die werden gerettet, und alle anderen, die sind bestimmt, dass sie ewig verloren gehen. Das war die Lehre der Gnostiker. Und diese Gnostiker werden ausdrücklich erwähnt von dem Apostel Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 20. Also ein feierliches Schlusswort in dem persönlichen Brief an Timotheus. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen Lehren, Geschwätzen und Widersprüchen, also Widersprüchen heißt dagegen reden, der fälschlich sogenannten Gnosis wegwendest. Also es ist im Deutschen übersetzt mit Kenntnis, ja, oder Erkenntnis. Und das ist das Wort Gnosis. Also Gnosis, so heißt diese Sektenbewegung, oder Gnostiker, das sind Wissende. Aber er sagt, das ist fälschlich so genannt. Eben, in Wirklichkeit wissen die gar nichts. Aber sie nennen sich, wir sind die, die mehr wissen als die anderen. Der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest. Er sagt ganz klar, es ist gefährlich, mit den Leuten zu tun zu haben. Wende dich von ihnen weg, zu der sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Der Glaube, das ist das biblische Glaubensgut mit Artikel. Der Glaube ist nicht der persönliche Glaube, sondern der Glaube meint das Glaubensgut, und sie sind von dem abgeirrt. Und dann sagt er, die Gnade sei mit dir. Amen. Da finden wir diese Bewegung, und eben das Johannesevangelium sollte betonen, Nein, Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann, dieses Wort hat alles erschaffen und es gibt nichts, was erschaffen wurde, was nicht durch ihn erschaffen worden ist. Damit ist ewig. Aber dann wird erklärt und das Wort wurde Fleisch. Ein Schockwort für die Gnostiker. Fleisch, das ist doch schlecht. Aber Fleisch meint, dass er ein richtiger Mensch mit Fleisch und Knochen wurde und Blut wurde Fleisch. Und das ganze Johannesevangelium, das Thema zieht sich durch, wie wir noch weiter sehen werden, zeigt, der Herr Jesus ist der ewige Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters, der einzige Sohn, den Gott gegeben hat. Und wir werden das weiter verfolgen durch das Johannesevangelium hindurch, seine Gottheit und seine Menschheit. Ja, beides ist ganz wichtig. Darum wird der Herr Jesus wiederholt genannt Mensch, Mensch. Ja? Und worauf ich hinaus will, ist jetzt dies. Im Johannesevangelium wird immer wieder auf den Willen des Menschen hingewiesen. Das ist der Schlag gegen diese absolute Prädestination. Ja? Und natürlich spricht die Bibel ja auch von Prädestination. Aber es wird immer gesagt, dass Gott zuvor bestimmt hat, gemäß seinem Vorherwissen. 1. Petrus 1, Vers 2. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, Prognosis. Gott wusste im Voraus, wer, wenn Gott ruft und zieht, der Sohn zieht, der Vater zieht, der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt, wer dann sagen wird, ja. Und die hat Gott zuvor bestimmt, dass sie seine Kinder werden. Es ist also nicht eine Zuvorbestimmung, wo Gott einen Teil von Anbeginn verworfen hatte. Aber das lehrten die Gnostiker. Und sie lehrten, der Mensch hat nicht einen freien Willen, mit dem er sich entscheiden kann. Aber das Johannesevangelium zeigt uns, der Herr Jesus fragt, willst du gesund werden? Und er musste sich entscheiden. Und darum wurde er geheilt. Und ich werde dann später eben wieder darauf hinweisen, wie das Johannesevangelium eben dann von diesem Willen spricht. Und das ist auch eben, kann man sagen, etwas, was ganz wichtig zum Johannesevangelium gehört. Darum diese Frage. Vielleicht hat man gedacht, wieso sagt der Herr Jesus, willst du? Das ist ganz wichtig. Und so stellt Gott jedem Menschen die Frage, willst du gesund werden von der Sündenkrankheit? Und er sagt, Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett, oder man kann auch übersetzen, deine Matte. Also nicht mal ein Bett, sondern Matte, geht auch. Nimm deine Matte auf und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm seine Matte auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Oh. Wir werden gleich sehen, später beim Blindgeborenen, auf der anderen Seite des Tempelplatzes, ja, da im Norden, da im Süden, da beim Teich Bethesda, dort geht es um den Teich Siloa und das war auch am Sabbat. Also auch da wieder diese Parallelen, das ist gewaltig. Und der Herr Jesus sagt, steh auf! Und was sagt er beim Blindgeborenen? Wir nehmen das gleich vorweg. Johannes 9. Vers 7, und er sprach zu ihm, geh hin. Er schickt ihn. Geh hin, wasche dich in dem Teich Siloam, was übersetzt wird gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Der Gelähmte wird geheilt, der Blinde wird geheilt. Und was auch noch etwas ist, was uns dann heute Nachmittag beschäftigen wird, die Krankheit beim Blindgeborenen hing nicht mit Sünde zusammen. Der Herr kam aus dem Tempel mit den Jüngern, sie sehen den Blindgeborenen und die Jünger stellen die Frage in Johannes 9, Vers 1 in der Mitte: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Also ganz klar, diese Krankheit hat gar nichts mit Sünde zu tun. Es ist auch nicht eine Strafe für die Eltern, dass sie sündig gelebt haben und darum ein behindertes Kind bekamen. Nichts damit zu tun. Nicht wahr? Das gibt solche Fälle, dass man Eltern sowas anhängt. Ja, warum haben die dieses Kind behindert bekommen? Der Jesus sagt, nein, das ist, damit die Herrlichkeit Gottes durch diese Lebensgeschichte dann offenbar werden wird. Aber im Zusammenhang mit dem Gelähmten am Teich Bethesda, dort hing es zusammen mit Sünde. Und zwar, ich greife vor in Vers 14, danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre. Sündige nicht mehr. Und wenn er wieder in sein sündiges Leben zurückgehen würde, könnte es sein, dass er noch eine schlimmere Not erleiden würde. Also, es gibt biblisch gesehen Krankheit im Zusammenhang mit Sünde. Aber wehe, wenn Leute einfach so schauen und urteilen, ja, das hängt wahrscheinlich mit Sünde zusammen. Da kann man Menschen ganz kaputt machen. Ich habe das erlebt, eine Gelähmte, die irgendwie zum Glauben kam. Ich weiß nicht, ob sie wirklich durchgedrungen war, aber doch. Und das war dann in einer charismatischen Gemeinde in Aarau. Und die haben ihr gesagt, sie müssen glauben. Da können sie aus dem Rollstuhl aufstehen. Das ist so etwas Übles, nicht wahr? Ich meine, es ist schon so schwer, das zu tragen, wenn man im Rollstuhl ist und dann sagen die Leute, dir fehlt der Glaube. Das ist eine teuflische Lehre. Und da werden Leute kaputt gemacht. Das ist ganz, ganz übel. Da kommt zu dem Leiden, das man hat, noch mehr Leiden hinzu. Und das geht gar nicht, denn Römer 8 sagt ja ganz klar, dass wir Erlöste jetzt noch nicht die Erlösung des Körpers haben. Die Erlösung des Körpers kommt erst dann bei der Wiederkunft Christi. Das heißt also, wir warten und seufzen, heißt es in Römer 8, und warten auf die Erlösung des Leibes. Das ist zukünftig. Und wenn Leute sagen, wir sollten alle gesund sein heute, das ist eine Irrlehre. Und eine Irrlehre, die Menschen geistlich krank macht. Aber es gibt Fälle. Zum Beispiel die Korinther, 1. Korinther 11, hatten das Abendmahl unwürdig genommen und Paulus sagt, deswegen sind etliche von euch schwach und krank, ein Teil entschlafen. Das gibt's. Aber dann müssen die Beweise aber klar sein. Ja? Und der Betreffende weiß es wohl am besten. Ja, aber hier ist es also im Zusammenhang mit Sünde und dort überhaupt nicht im Zusammenhang mit Sünde. Und diese Geschichten, wenn wir sehen, stehen so parallel, wie wir schon gesehen haben in der Reihenfolge der sieben Zeichen. Ja, die sind parallel in dem Schema 1-7, 2-6 und so weiter. Ja, jetzt müssen wir unbedingt in die Mittagspause gehen. Uns erholen, damit wir die Fortsetzung gut schaffen heute Nachmittag.